Herzlich willkommen bei Breaking Media. Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus. Streaming-Anbieter wie Sie sollen künftig einen Teil Ihres Umsatzes in die heimische Filmindustrie investieren müssen, um dem Land, in dem Sie Geld verdienen, auch etwas zurückzugeben. Der Plan klingt gut, aber der Teufel steckt im Detail. Denn so wie das Gesetz jetzt geplant ist, werden auch heimische Unternehmen zur Kasse gebeten. Auch Unternehmen wie Servus oder Joyn müssen diese Abgabe zahlen. Wir sprechen heute mit Medienminister Andreas Babler über seine Pläne. Aber nicht nur darüber, sondern auch über das geplante Social-Media-Verbot, zu dem Andreas Babler heute Jugendliche zu sich ins Ministerium eingeladen hat. Trifft die Streaming-Abgabe am Ende wirklich die internationalen Konzerne oder Unternehmen, die hier investieren und Arbeitsplätze schaffen? Das politische Ziel ist klar formuliert, aber die Ausgestaltung und auch die Wirkung sind umstritten. Kritiker warnen davor, dass eine Regelung, die eigentlich große Konzerne treffen sollte, am Ende ein Belastungstest für heimische Medienhäuser werden könnte.
Internationale Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime und Disney Plus sollen künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Mit einer neuen Streaming-Abgabe will SPÖ-Medienminister Andreas Babler zusätzliche Mittel für Film- und Medienproduktion in Österreich schaffen.
Der Hintergedanke, einen fairen Beitrag einmal auch von den großen Monopolisten, die uns in der Abhängigkeit haben, aber die nicht fair gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, die eigentlich den Inhalt createn, sind, und deswegen braucht es auch solche Abgaben.
Doch die Abgabe würde auch heimische private Medienanbieter treffen, in einer ohnehin angespannten wirtschaftlichen Lage. Die Pläne im Detail.
Derzeit sind Abgaben in Höhe von 7% des Umsatzes geplant. Weitere 5% sollen als Direktinvestitionen in Filmproduktionen fließen. Laut Verband der österreichischen Privatsender würde die Maßnahme rund 20 Millionen Euro kosten und Arbeitsplätze im dreistelligen Bereich gefährden.
Das sind Größenordnungen, da haben wir überhaupt keine Chance, die irgendwie zu stemmen. Das heißt, es führt unweigerlich zu Arbeitsplatzverlusten.
Während die Filmwirtschaft die Pläne begrüßt, kritisiert die private Medienbranche die Ausgestaltung scharf. Lediglich der ORF soll ausgenommen sein. Heimische Sender wie Puls 4, ATV oder Servus TV wären ebenso betroffen wie internationale Anbieter.
Es ist alles noch in Verhandlung und wir natürlich zielen ab, vor allem auf die Großen, die hier die großen Gewinne erwirtschaften.
In der Koalition ist man sich jedenfalls noch nicht einig. NEOS und ÖVP stehen der geplanten Streaming-Abgabe bislang skeptisch gegenüber. Kritik kommt auch vom Fachverband Telekommunikation und Rundfunk der Wirtschaftskammer Österreich.
Alleine das geht nicht, das sehen wir jetzt auch an dem Entwurf, weil es ist eben auch europarechtlich gar nicht möglich, sich Einzelne rauszupicken. Ja? Und deswegen wird es eben umgelegt über alle und deswegen zahlen auch die österreichischen Sender mit.
Damit bleibt die Streaming-Abgabe politisch umstritten. Zwischen dem Anspruch, internationale Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen, und der Sorge, die heimische Medienlandschaft zu schwächen.
Und dazu bin ich jetzt bei Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gerne.
Herr Babler, Sie selbst haben in letzter Zeit mehrfach betont, dass die österreichischen Medienhäuser unter massivem Druck stehen, unter wirtschaftlichem Druck stehen. Weshalb wollen Sie diese TV-Sender jetzt mit dieser zusätzlichen Abgabe noch weiter belasten?
Es ist eine Entlastung und ein notwendiges Signal an die Inhaltsproduzenten, nämlich die Österreicherinnen und Österreicher, Künstlerinnen, Filmemacher, Schauspielerinnen, Schauspieler, die gesamte Filmwirtschaft, Musikwirtschaft, die davon profitieren soll, indem große internationale Konzerne einen Beitrag leisten. Und das ist die Idee dahinter, das ist in anderen Ländern üblich und ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag.
Sie sagen, die Idee dahinter ist eben, die Internationalen zu belasten, aber was Sie trotzdem nicht ausschließen können dabei, ist, dass auch die heimischen Medienhäuser belastet werden. Also ganz konkret Servus TV, OE24, Puls 4, ATV, also alle, die auch TV-Programme streamen, wären von dieser Abgabe ebenso betroffen. Das sind aber österreichische Unternehmen, die hier Steuern zahlen, die hier Gehälter zahlen, die hier ansässig sind und Produktionsfirmen beauftragen. Ihr Parteikollege Bürgermeister Michael Ludwig ist gegen eine Streaming-Abgabe, wenn sie heimische Medien trifft. Ich zeige Ihnen das kurz.
Ziel war nicht, die Privaten in Österreich zu treffen, sondern die internationalen Medienplattformen in der USA und in China.
Und wenn es die österreichischen Privaten treffen würde, wären Sie dann dafür?
Da bin ich nicht dafür, weil an und für sich ist eine Pluralität der Mediensituation in Österreich etwas von Vorteil und von daher wird man sich auch in der Bundesregierung mit Sicherheit überlegen müssen, wie es hier zu einer Kompensation kommt.
Können Sie Ihren Parteikollegen da beruhigen? Werden österreichische Medien in irgendeiner Form davon ausgenommen?
Ja, ich kann das nur unterstützen. Es soll die internationalen Konzerne treffen. Sie selber gehören einem internationalen Konzern, der 300 Millionen Gewinn gemacht hat letztes Jahr. Andere, die Sie aufgezählt haben, machen Milliarden Gewinne als internationale Konzerne. Die sollen einen gerechten Beitrag leisten, ja. Und die kleinen Unternehmen, auch die kleinen österreichischen, die regionalen Unternehmen sind ausgenommen. Deswegen haben wir bewusst in unserem Vorschlag auch eine Wertgrenze, wo man keine Streaming-Abgabe zahlen muss, für die Pluralität, die auch der Wiener Bürgermeister angesprochen hat.
Also Sie sehen jetzt die Puls4-Gruppe und auch Servus TV nicht als heimische Unternehmen?
Nein, sie sind Teil eines internationalen Konzerns, wie Sie selber wissen, die natürlich auch internationale Konzerngewinne machen.
Und trotzdem müssen wir auf nationaler Ebene Ergebnisse liefern und wenn wir die nicht liefern, müssen wir Stellen abbauen. Das wäre Ihnen in dem Fall egal, wenn es zu Stellenabbau kommt.
Ich glaube, es sind Konzernentscheidungen, die zu treffen sind. Mir geht es um einen gerechten Beitrag von internationalen Konzernen. Sie finden es ja nicht gerecht, dass hier Milliardengewinne wie bei einem Konzern oder hunderte Millionen Gewinn gemacht wird und dann sozusagen die heimische Filmwirtschaft und die Musikwirtschaft keinen gerechten Beitrag leistet. Das ist die Idee dahinter. Die wird auch angenommen. Sie wissen das auch in der Bevölkerung, dass das sehr populär ist, dass auch die österreichischen Musikerinnen und Musiker endlich Geld kriegen, dass die Filmwirtschaft auch österreichische Identität und Film fördern kann und dass natürlich dann auch mehr am Markt ist, was den Content liefert, auch für die Privatsender in diesem Bereich.
Und das, glaube ich, ist ganz gut. Aber Herr Babler, lassen Sie mich nur noch mal ganz kurz festhalten. Sie wollen also gar nicht, dass Servus TV anders behandelt wird als Netflix. Kann ich das so festhalten?
Das ist ein Teil von internationalen Konzernen. Es richtet sich, Sie haben es richtig gesagt, natürlich an die großen Streaming-Anbieter. Wer sind die, die die größten Umsätze machen? Sind Netflix, es sind Amazon Prime, es sind diese großen Streaming-Anbieter, die natürlich auch, weil sie die meisten Content auch liefern, auch am meisten belangt werden mit einer Gerechtigkeitsbeitragssteuer. Und ich finde, das ist, glaube ich, gut vertretbar.
Aber Jobverluste in Österreich bei Servus TV, Puls 4, ATV würden Sie hinnehmen, weil das Unternehmen sind, die Teil von internationalen Konzernen.
Aber wie Sie wissen, machen wir gerade ein großes Förderprogramm, um Medienvielfalt zu retten, nämlich auch auf guten Grundlagen, dass wir Medienförderung, dass wir Steuergeld von uns beiden ziemlich viel zur Verfügung stellen und dass ich mit einer Hochdruck daran arbeite, die Pluralität im gesamten Medienbereich aufrechtzuerhalten. Und wie man gesehen hat, alle müssen große Sparpakete hinnehmen. Das ist auch nicht lustig, weil der Öffentlich-Rechtliche auch immer wieder Thema ist, der jetzt dann einige Sparpakete schon hat, hunderte Millionen schwer. Auch er muss damit umgehen in schwierigen Zeiten.
Konkret mit diesem Gesetz muss er nicht umgehen, weil der ORF ausgenommen sein soll von dieser Regelung. Warum? Der streamt genauso.
Ja, da geht es um, was der ORF leistet sozusagen an Beiträgen im Sportbereich, im kulturellen Bereich, in der Filmindustrie. Und ja, wir sehen ja auch die positiven Rückmeldungen, die wir beispielsweise aus der Wirtschaftskammer bekommen für diese Streaming-Abgabe, beispielsweise in der Interessensvertretung, in der Kammervertretung aus der Filmwirtschaft, die sehr groß ist, die Riesenwertschöpfung macht, aber die schwer unter Druck steht, auch mit zigtausenden Arbeitsplätzen, die daran hängen. Das heißt, die muss austarieren, schauen, wer kann die großen Beiträge machen. Das können die großen Streaming-Anbieter, das können die großen Konzerne machen. Und insofern werden wir schauen, dass wir dort auch die Arbeitsplätze sichern können für die Zukunft.
Das heißt, auch im ORF wollen Sie die Arbeitsplätze sichern, in den privaten hintangestellt?
Überhaupt nicht.
Haben Sie selbst gesagt, weil Sie zu den internationalen Konzernen gehören?
Ja, habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, das Modell liegt am Tisch und das wird diejenigen treffen, die jetzt hunderte Millionen oder Milliarden Gewinne machen.
Gut, abgesehen ist, dass das Geld, das eingenommen wird mit dieser Abgabe, in die Filmförderung fließt. Man könnte damit auch heimische Produktionen im TV-Bereich fördern, jetzt konkret Magazine, Reportagen. Warum fließt es nicht auch in diesen Bereich?
Na, ich muss ein Modell entwickeln, sozusagen, die den heimischen Film, den österreichischen Film als Kulturgut, als identitätsstiftend fördert, genauso wie die Musikszene. Die kriegen nämlich ganz wenig bis fast nichts aus diesen Streaming-Anbietern. Wenn man sie beispielsweise mit den Leuten, wie ich es mache, aus der Musik trifft und dann hört, dass sie eigentlich nicht viel davon bekommen, von diesen Streamingen, die ein Riesengeschäft damit machen, dann muss man halt einfach für Gerechtigkeit sorgen und schauen, dass sie überleben können, wenn sie Filme machen, wenn sie Musik machen. einfach. Und das ist mein Zugang.
Jetzt wird kritisiert auch die Höhe dieser Abgabe, nämlich 12%. Wenn man sich den Europavergleich anschaut, dann ist der meistens im einstelligen Bereich. Deutschland zum Beispiel sind jetzt 8% geplant. Wie kommen Sie auf die 12%, also diese 7 plus 5, die in Summe die 12 ergeben?
Die haben Expertinnen und Experten ausgerechnet, was marktkonform ist, was auch andere Länder anbieten, die andere Steuern in einem anderen Steuermix und Abgabenmix auch bereitstellen. Ich vertraue da auf die Expertise von Menschen, die das ausarbeiten.
Der Verband der österreichischen Internetanbieter kritisiert, dass sich die österreichische Digitalstrategie hier ein bisschen widerspricht. Wenn man einerseits zwar sagt, Unternehmen sollen in die Digitalisierung investieren, man will führend sein im Bereich der Digitalisierung, gleichzeitig aber jene, die diesen Schritt gehen, stärker belastet mit zusätzlichen Abgaben. Was sagen Sie dazu?
Gute Antwort, dass wir in den letzten Jahren 134 Millionen in die Transformationsförderungen in den Medien, in die Medienwelt, in die österreichische gesteckt haben. Das war kein Zufallsprodukt. Und jetzt haben wir bald Budgetrede, muss ich noch um Geduld ersuchen. Aber das ist die Anerkennung der Wichtigkeit, dass Medien besondere Aufgabenstellungen haben, wie Unternehmen auch außerhalb der Medienlandschaft in die digitale Transformation. Deswegen gibt es ein Riesenpaket. Also wie gesagt, 134 Millionen Euro, unser Steuergeld in den letzten Jahren schon in die Transformation, auch als Zeichen, dass man das wertschätzt und dass diese Anstrengung auch anerkannt wird politisch.
Trotzdem jetzt eine zusätzliche Steuer, sehen Sie damit abgegolten?
Nein, sind wir nicht. Wir investieren in die Transformation, wir unterstützen, wo es geht. Aber Sie wissen schon, dass wir aus den Vorgängerregierungen Milliardenlöcher übernommen haben. Da bin ich nicht verantwortlich dafür. Ich muss schauen, dass es ausgewogen geht, dass alle etwas beitragen können, die etwas beitragen können. Und wenn Sie vorher die internationalen Konzerne angesprochen haben, dann wissen wir, alle, die lesen können, die auch die Umsätze lesen können, die die Geschäftsberichte lesen können, dass die leicht was beitragen können.
Wir wissen auch, dass sie es vielleicht nicht tun. Aber das lassen wir jetzt außen vor. Kommen wir zu dem Gesetz, das jetzt beschlossen werden soll. Der Kurier schreibt, dass es vor dem Sommer keinen Beschluss zu dieser Streaming-Abgabe mehr geben wird, sondern frühestens im Herbst. Stimmt das?
Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Ich habe die gesamte Medienförderung skizziert mit einem riesigen Volumen für österreichische Medien. Die soll auch schon 2028 in Kraft treten. Ich habe Übergangsfristen in diesen Umstellungen. Ich muss sie politisch verhandeln in einer Dreierkoalition, so wie wir das tagtäglich machen. Also wir haben über den Sommer einige Vorhaben, die wir miteinander in der Koordinierung ganz demokratisch besprechen.
Streaming-Abgabe, sagen Sie jetzt nicht, kommt vor dem Sommer nicht oder kommt nach dem Sommer? Also da legen Sie sich nicht fest.
Wir haben im Regierungsprogramm zu dritt festgelegt, dass es einen Beitrag geben soll, der der Filmwirtschaft und der Musikwirtschaft zugutekommen soll. Und den müssen wir jetzt ausverhandeln, wie der ganz konkret ausschaut.
Terminisieren wollen Sie noch nicht?
So wie niemand in seinen Ressorts terminisieren kann, wenn er dann zu dritt in einer Koalition noch fertig verhandeln muss.
Gut, wir sprechen gleich noch weiter und zwar über das Social-Media-Verbot, das auch geplant ist und zu dem Sie heute Jugendliche eingeladen haben, um mit Ihnen über diesen Gesetzesentwurf zu sprechen. Wir machen aber eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Breaking Media, heute aus dem Medienministerium, wo wir uns jetzt nach der Streaming-Abgabe auch noch einem zweiten Gesetz widmen, das gerade in Planung ist, und zwar dem Social-Media-Verbot. Herr Babler, danke, dass Sie sich auch dafür noch Zeit nehmen. Sie haben heute Jugendliche zu sich zu einem Roundtable-Gespräch eingeladen, um über dieses geplante Gesetz und die Ausgestaltung zu sprechen. Was war denn für Sie so die größte, vielleicht auch überraschendste Erkenntnis, die Sie daraus mitgenommen haben?
Ja, zum einen ist mir wichtig, dass man nicht immer über Menschen spricht, sondern mit Menschen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe viele Expertise gesammelt in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe mir internationale Modelle angeschaut, was den Schutz von Kindern insbesondere und jungen Erwachsenen, sprich Jugendlichen, im digitalen Raum anbelangt. Und es gibt einen Grundsatz, das, was wir jungen Menschen im analogen Leben, im realen Leben nicht zumuten wollen, wollen wir ihnen auch nicht im digitalen Raum zumuten. Deswegen sind wir gefordert, Schutz zu machen. Und jetzt war viel Expertise da. Wir haben mit Plattformen gesprochen, wir haben mit Expertinnen und Experten, wir haben mit Suchtprävention, mit Verhaltensforschung, mit viel Expertise gesprochen. Und mir war aber wichtig, mit Jugendlichen sich selbst auszutauschen. Und wenn Sie mich fragen, was die Überraschung war, dann eine sehr selbstkritische, kritische Selbsteinschätzung und die riesige Gefahr dieser großen Plattformen mit ihren Algorithmen und dass man die sehr wohl erkennt und dass man auch will, dass man geschützt ist und dass man auch beispielsweise, wenn wir über Kinderrechte sprechen, die auch im digitalen Raum durchsetzen und da braucht es einen Schutzschirm. Und für das stehe ich. Deswegen habe ich so Tempo gemacht, dass wir jetzt so relativ zügig schon über den Sommer auch einen politischen Entwurf verkriegen. Wir schauen sie an, was andere Länder, die jetzt vorangegangen sind, gemacht haben. Mir geht es darum, dass die Daten noch geschützt sind, dass die nicht sozusagen in den Händen von privaten Plattformen liegen. Viele, viele Details. Aber die Stoßrichtung heute auch von den Jugendlichen war schon, wir haben Suchtpotenziale. Es gibt in ihren Bekanntenkreisen Menschen, die sie extremisiert haben. Es gibt Menschen, die körperlichen Schäden genommen haben und wirklich ein riesiges Suchtpotenzial, das an selbst kommen ist.
Sie haben jetzt selbst schon angesprochen, mit wie vielen Personen Sie gesprochen haben, um hier zu einem guten Schluss zu kommen. Wo sehen Sie denn jetzt, nachdem Sie diese Expertise gesammelt haben, noch die größten Schwierigkeiten in diesem Abschließen des Gesetzes?
Politisch, glaube ich, sind wir sich einig. Und ich habe, glaube ich, einen sehr soliden politischen Zugang, den auch in der Dreierkoalition, glaube ich, die Notwendigkeit erkannt wird, dass wir da auch schnell sind. Ich glaube, die Schwierigkeiten liegen dann im Staatssekretariat bei meinem Kollegen für Digitalisierung, was die technische Umsetzung anbelangt. Da gibt es schon Modelle, also man könnte da auch Best Practice nehmen. Wie gesagt, mir ist nur wichtig, wie gesagt, dass die Daten auch geschützt sind unserer Kinder, dass das sind sensible Daten, die wollen wir nicht in der Hand von internationalen Plattformen oder Konzernen haben.
Sie haben ursprünglich angekündigt, Sie wollen das Gesetz vor dem Sommer vorlegen. Jetzt habe ich gehört, über den Sommer. Das heißt, das ist etwas, was nach hinten rutscht, dieser Gesetzesentwurf?
Überhaupt nicht. Ich habe immer gesagt, dass wir im Sommer an diesem arbeiten und das machen wir. Wir sind im Finale, wir werden in den nächsten Wochen diesen Entwurf vorlegen. Wichtig ist, dass es auch dann umgesetzt wird und dann gehört die technische Komponente dazu.
Vielen Dank, Andreas Fabler.
Sehr gerne.
Und wir haben uns auch noch unter den Jugendlichen umgehört, wie die diesen Termin heute wahrgenommen haben.
Uns ist wichtig, dass wenn es zu einem Social-Media-Verbot kommt, wonach es ja auch aussieht, dass auf jeden Fall Begleitmaßnahmen mitgedacht werden. Sei es, dass die Medienbildung mitgedacht wird, dass die sozialen Medien auch stärker in die Verantwortung genommen werden. Und uns ist auch ein großes Anliegen, dass Kinder und Jugendliche mitgedacht werden und mit aufs Boot geholt werden, wenn es darum geht, das Gesetz auf den Weg zu bringen.
Für mich wichtig ist, dass selbst die Volksschüler schon geschützt werden mit Präventionsangeboten oder Kurse oder Seminare zu eben Social Media, damit sie wissen, was für Gefahren dort draußen sind. Aber nicht nur es zu verbieten, das ist mir halt sehr wichtig, es nicht zu verbieten, sondern halt wirklich den Jugendlichen zu zeigen, was passieren kann. Weil meiner Meinung nach macht es das 50. Video gegen Handysucht auch nicht im Unterricht.
Jede Person hier anwesend hat uns wirklich zugehört und auch uns die Möglichkeit gegeben, mehrfach unsere Meinung und unsere Ideen und unsere Sorgen auch klar auszudrücken. Was ich mir aber natürlich wünschenswerter gefunden hätte, wäre, wenn anstatt, dass man dieses Format macht jetzt, dass man die Jugendlichen noch fragt, das von Anfang an hätte dabei sein sollen, vor allem von jeglichen Initiativen der Regierung, sei es Gesetze, sei es Projekte, was auch immer, dass am Anfang an, wenn es um Jugendliche geht, Jugendliche auch dabei sind.
Was besonders wichtig wäre, ist Privatsphäre, Meinungsfreiheit und freier Informationszugang.
Wir haben uns auch angesehen, in welchen Ländern es bereits Social-Media-Verbote gibt und wo dabei die Herausforderungen liegen.
Frankreich, Dänemark, das Vereinigte Königreich. Viele europäische Länder denken laut über eine Social-Media-Altersgrenze nach. In Österreich einigt sich die Regierung auf ein Social-Media-Verbot für Jugendliche. Für unter 14-Jährige sollen schädliche Plattformen künftig verboten sein. Der Gesetzesentwurf soll im Juni kommen. Man will die Jugend vor sexualisierten, gewalttätigen und radikalisierenden Inhalten sowie dem Suchtpotenzial sozialer Medien schützen. Australien führt ein Social-Media-Verbot im Dezember 2025 für unter 16-Jährige ein. Ob ein Verbot dafür der richtige Weg ist, bezweifelt der australische Jungjournalist Leonardo Paglisi.
Mir wurde früher über Social Media nur gesagt, geh da nicht drauf, das ist gefährlich. Und ich finde, solche Botschaften, wie auch ein Verbot, sorgen nur dafür, dass Jugendliche sich noch eher einloggen. Sie wollen sehen, was sie nicht sehen dürfen. Es ist besser, darüber zu sprechen, wie sie sicher im Internet unterwegs sein können und gefährliche Inhalte melden können.
TikTok, YouTube und Co. sind verpflichtet, zu junge Nutzer zu sperren. Für viele Jugendliche ist die Altersverifizierung leicht zu umgehen, etwa indem ältere Personen die Gesichtserkennung für sie austricksen.
Es gibt große Bedenken um die Privatsphäre. Durch Gesichtserkennung und andere Formen der Identifizierung musst du den Plattformen beweisen, dass du nicht unter 16 bist. Auch Australier, die das Verbot befürworten, haben ein Problem damit. Möchtest du wirklich diesen ausländischen Konzernen deine Versicherungskarte, Führerschein oder Reisepass übergeben?
In Österreich soll bei der Altersverifizierung der Datenschutz im Fokus stehen. Die genaue technische Umsetzung ist aber noch offen. Wie könnte eine Altersverifikation für Österreich aussehen, die sensible Daten schützt? Thomas Lohninger von der Datenschutz-NGO Epicenter Works hat einen Vorschlag.
Es ist ja auch so, dass man nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen das Alter überprüfen müsste, sondern bei allen Usern, sprich die gesamte Bevölkerung, müsste sich ausweisen. Wenn man jetzt aber wirklich sagt, man will trotzdem eine Altersgrenze machen, dann gibt es einen Vorschlag, den wir ausgearbeitet haben, dass man das über Geräteeinstellungen macht. Sprich, das Gerät von einem 13-Jährigen ist einfach im Internet markiert, als das ist das Gerät von einem 13-Jährigen. Der Weg würde uns erlauben, dass wir Identität entkoppeln von der Altersverifikation.
Einschränkungen von sozialen Netzwerken gibt es schon auf der ganzen Welt. Albanien etwa verbietet die Videoplattform TikTok ab März 2025 befristet für ein Jahr nach einer tödlichen Auseinandersetzung, die in Verbindung mit der App stehen könnte. Das Verbot wird frühzeitig wieder aufgehoben. Nachträglich urteilt das Verfassungsgericht, das Verbot habe Meinungs- und Pressefreiheit verletzt. Im eigenen Herkunftsland China ist TikTok übrigens auch nicht verfügbar. Stattdessen gibt es vom selben Anbieter eine eigene App für China mit eigenen Inhalten. TikTok steht aber auch wegen Spionageverdachts in vielen Ländern im Fokus. Sind die sensiblen Daten von Jugendlichen in Gefahr?
Wir wissen alle, wie autoritär China vorgeht, auch im Internet. Es wäre illusorisch zu glauben, dass die hier nicht diesen Zugang ausnutzen würden für Spionage auch zu staatlichen oder wirtschaftlichen Zwecken.
In Österreich dürfen öffentlich Bedienstete im Bund die App auf ihren Diensthandys etwa nicht installiert haben. In den USA wird im Jänner eine TikTok-Niederlassung gegründet, nachdem das Land droht, den Dienst sonst abzuschalten. Ebenfalls wegen Sorge um Datenschutz und möglicher politischer Einflussnahme durch China. Eine weitere Motivation für Regierungen, den Zugang zu sozialen Netzwerken zu beschränken? Zensur. Während der Massenproteste im Jänner im US-amerikanischen Minneapolis trendet der Hashtag TikTok Censorship. Der Vorwurf? Der Staat drosselt TikTok in der Region, um das Teilen von Informationen rund um die Proteste zu erschweren.
Wir haben im arabischen Frühling gesehen, wie mächtig derartige soziale Netzwerke sein können in den Protesten. Das heißt, auch in derart autokratischen Regimen kann das Internet ein wirklich mächtiges Werkzeug für die Stimme der vielen sein. Und genau deswegen gibt es heutzutage eben auch technische Wege, diese Meinungen zu unterdrücken.
Im Iran drosselt die Regierung die Internetverbindung gezielt bei Protesten. Russland blockiert viele westliche Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp wegen vermeintlichem Extremismus im Laufe des Ukraine-Kriegs. Auch in China überwacht das als Great Firewall bekannte Zensursystem den digitalen Raum stark. Statt unseren gewohnten Social-Media-Apps gibt es dort staatlich freigegebene Alternativen. In einem stabilen Land wie Österreich sind die Gründe für ein Social-Media-Verbot unter 14 zum Glück nicht Kontrolle und Zensur, sondern Jugend- und Datenschutz. Allerdings ermöglicht Social Media Jugendlichen den Austausch miteinander. Das Verbot, eine Gratwanderung zwischen Einschränkung und Schutz.
Was ich wirklich empfehlen würde, mehr Beratung und Diskussion. Das Gesetz in Australien wurde sehr rasch umgesetzt.
Wir glauben, dass das sowieso ein Thema ist, wo es bessere Lösungen gibt, nämlich die Plattformen an sich ordentlich mal an die Kantare zu nehmen, Strafen auszustellen. Wir haben die Gesetze dafür.
Denn die harmlos wirkenden Apps haben es ordentlich in sich. Sie können Jugendliche zu Teilhabe verhelfen oder sie auch manipulieren.
Nächste Woche in Breaking Media wissen wir schon, wer ORF-Generaldirektorin oder ORF-Generaldirektor wird. Wir diskutieren den Ausgang der Wahl und auch die sonstigen Vorgänge im ORF, wie zum Beispiel die Freistellung des Bestverdieners im ORF, Pius Strobel.